Geld?
I give a shit about it.
Ich denke mir, oder nicht schlecht.
Wir reden hier eigentlich von Peanuts.
Nice. Also darüber macht man sich nicht lustig.
Ich habe damals mit Sicherheit dabei auch viel Mist geredet.
Ich fange einfach mal direkt an mit der Aussage, dass es eine schlechte Nachricht gibt.
Oh je.
Und gleichzeitig auch zwei verdammt gute Nachrichten. Und für alle Wildgänse da draußen, die das letzte Mal gut aufgepasst haben, die wissen, da gibt es so eine Ratio, ne, dass man auf jeden Fall viel mehr positive Sachen als negative mitbringen sollte. Ich fange einfach mal mit der negativen an.
Hau raus.
Ihr müsst jetzt richtig stark sein. Ja. Der Axel ist heute nicht da.
Oh nein. Ich
dachte schon, der kriegt jetzt da hinten aus der Waschmaschine raus.
Ja.
Kleiner Surprise-Act.
Nee, den lasse ich da nicht raus. Bleibt er erstmal drin heute.
Sein Schneidezimmerchen.
Nee, der Axel ist im wohlverdienten Karnevalsurlaub, möchte man sagen. Und deswegen kommen jetzt die zwei wundervollen guten Nachrichten. Nämlich auf der einen Seite habt ihr es vielleicht, also die aufmerksamen Wildgänse da draußen haben es wieder rausgehört. Die Folge jährt sich fast schon wieder zu Servant Leadership. Der liebe Till ist wieder da. Till, grüß dich doch erstmal.
Ja, grüßt euch doch erstmal bitte. Ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, das sei damit getan. Ich grüße mich.
Ich mich auch.
Heute auch in einer speziellen Rolle bin ich unterwegs.
Ja, und zwar?
Soll ich das schon mal droppen? Heute bin ich nicht Gast. Also ich war jetzt schon zweimal Gast, das habe ich irgendwie durch. Heute bin ich Gastgeber.
Boah.
Guest Host. Wow.
So, das ist also erstmal die erste gute Nachricht. Also da habt ihr wahrscheinlich gerade innerlich schon Freudensprünge gemacht. Jetzt kommt noch eine zweite gute Nachricht. Ihr habt gehört, es gibt noch eine dritte Stimme und diese dritte Stimme gehört Matthias. Grüßt du dich doch auch erstmal.
Hi.
Und das Ganze ist natürlich zusammengesponnen aus uns dreien mit Till als Initiator und du hast gesagt, du hast was vorbereitet. Du so eine kleine Laudatio hast du für Matthias, ne?
Ich habe eine Laudatio und vielleicht muss ich auch noch erklären, wie es zu dieser Konstellation kommt. Also,
ja, bitte sehr.
Ich habe ja schon mal davon gesprochen, ich hatte auch mal so eine Jugendsünde, selber mal so einen Podcast, von dem ich genau eine Folge veröffentlicht habe. Aber die zweite Folge war eigentlich schon in Planung und Mache fast. Und dafür war der Matthias als Gast vorgesehen, weil Matthias und ich kennen uns schon ewig. Zwar lange nicht gesehen, aber kennen uns ewig und ich habe mich mega drauf gefreut. Der ist natürlich nach der ersten goldenen Folge meinem Podcast eingestellt worden und ich habe gedacht, das Interview mit dem Matthias würde ich aber gerne noch nachholen und suche mir dann einfach irgendeine Plattform, so ein Wirt, der das ausbrüten darf.
Du bist einfach so ein Symbiont, so ein Blutegel eigentlich.
Parasit, nennen wir es beim Namen.
Genau.
Ich bin der Parasit.
Ja.
Und der Matthias ist aber das Gute, was ich mitbringe. Ja.
Okay, also so ein Pilz eigentlich, so ein Benevolenter, den man gerne so in sich trägt dann. Okay.
Diese Folge ist früh seltsam geworden, aber ja.
Ja, Axel ist nicht da, um das Ganze wieder zu normalisieren. Ja. Tut mir leid.
Ja.
Ja, aber jetzt, was ist denn jetzt hier mit dieser Eloge? Wir wollen hier Facts am Droppen
hören. Ich leg mal los. Ich habe es ja schon gesagt, der Matthias und ich, wir kennen uns so irgendwie oder haben uns kennengelernt vor 15, 16 Jahren. Da haben wir zusammen an dem gleichen Institut als Hiwis, Hilfswissenschaftler, gearbeitet. Und ich glaube, Matthias, du hast sogar während der Zeit da das erste Unternehmen gegründet, Sinnfritz und später Nufari. Und auch da erinnere ich mich, dass wir da sehr verrückte Kreativ- und Ideenfindungssessions gemacht haben. Und danach trennten sich unsere Wege und ich habe Matthias eigentlich noch so über LinkedIn verfolgt. Aber was man da so findet, ist beeindruckend und wild. Co-Founder von den Innovation Radicals, also auch irgendein Unternehmen, was sich mit Innovation, Ideenfindung beschäftigt. Sinnfritz und Nufari habe ich schon erwähnt, die findet man nicht bei LinkedIn. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Jugend, also ob das irgendwie zensiert ist oder so, aber ich habe es jetzt ausgepackt. Kannst gleich korrigieren, ja. Und auch heute, der gute Matthias ist Dozent für Design Thinking an der Uni Köln. Also quasi Kollege Robin, wenn ich das mal so droppen darf.
Darfst du natürlich.
Und hat ein Projekt oder weiß gar nicht, Wohn- und Raumkonzeptprojekt Naupau. Und dann kommen wir zum dritten und ich glaube, es ist
okay, aber ganz kurz, diese ganzen Worte hast du jetzt alle erfunden, oder?
Ja, ja, sicher.
Ja, Naupau und
Ich habe noch einen Pitch, lass mich zu Ende machen.
Achso, ja, bitte sehr.
Und, weil das wird Thema für heute. Und der Matthias hat Triglu mitgegründet, eine Firma, die, ich sag's mal so im weitesten Sinne, Kinderspielzeug entwickelt oder ein spezielles Spielzeugkonzept entwickelt hat. Mhm. Und das führt uns auch zum heutigen Thema. Aber wollen wir erst Begriffe klären oder willst du erst richtig stellen, Matthias, und dann gehen wir ins Thema, oder?
Ich kann ganz kurz einen kleinen Ritt durch die Zeit wagen.
Mhm. Gerne die Richtigstellung zuerst, weil wir wissen, bei Till muss man
genau aufpassen. Erste Richtigstellung, Sinfritz wurde zu Nufari, das ist quasi ein und dasselbe. Sinfritz war noch die studentische Kommunikationsagentur, die wir aus dem Studium heraus gegründet haben, dann schnell festgestellt haben, das funktioniert mit Studenten nicht so richtig, so wie wir uns das vorgestellt haben, und dann wurde es einfach eine Agentur, die noch keine Ahnung von nichts hatte und zu allem Ja gesagt hat, das machen wir gerne, können wir gut. Und dann sehr viel gelernt haben in der Zeit. Und ein Bestandteil, ich glaube, das war auch ein Teil, der dem Till damals ganz gut gefallen hat, war die Sinnschmiede. Mhm. Und da haben wir schon so mit Kreativtechniken herumexperimentiert, weil ein Grund für die Gründung damals waren lange Billardabende mit meinem Co-Gründer damals, dem Alexander Plitsch. Da haben wir immer über irgendwelche abstrusen Geschäftsideen gesprochen, und als er dann schon viel früher mit dem Studium fertig war als ich und ihm langweilig war neben seiner Promotion, hat er quasi gesagt, ach, der hatte immer witzige Ideen beim Billardspielen, komm, gründen wir eine Agentur. Genau, da haben wir dann in Aachen 5 Jahre lang Kommunikation und Marketing für alles Mögliche gemacht, vom kleinen Fliesen. Ja, also vom kleinen Fliesenleger nebenan neues Design entwickeln bis Fressnapf, Konzern, Social Media Marketing, da war alles dabei. Es war eine sehr bunte Zeit. In der Zeit haben wir auch ein Coworking-Haus in Aachen gegründet, und es existiert, glaube ich, sogar noch. Das Nunzig. Damals war Coworking noch sowas ganz Frisches und Verrücktes. Und ich habe dann dieses Thema Kreativität, Ideenfindung, Geschäftsmodelle ausgegründet mit 9 Partnern nach 5 Jahren Marketing und Kommunikation, genau, in der Agentur Innovation Radicals. Da haben wir dann 3 Jahre lang einen ziemlichen Ritt mit der Achterbahn hinter uns gebracht, sehr viele große Konzerne beraten, so auf der Ebene neue Methoden vermitteln, neues Mindset für die Mitarbeiter und gleichzeitig neue Ideen umsetzen im Unternehmen sozusagen. Innovation Radicals, 3 Jahre lang Achterbahnfahrt, gescheitert an Egos und unterschiedlichen Vorstellungen, auch an meinem Ego gescheitert. Das war dann ein ziemlicher Crash gegen die Wand, würde ich mal sagen. Mhm. Und aus diesem Crash ist dann auch bei mir Naupau entstanden. Ich habe damals eine neue Freundin kennengelernt, die da ähnliche Vorstellungen hatte wie ich. Wir haben da 2 so Träume übereinander gelegt. Das war, sie nannte, oder für sie war es ein Haus in der Stadt, wo man gemeinschaftlich lebt und verrückte Projekte macht. Und für mich war das eher so der Spielplatz auf dem Land mit viel Platz, wo man halt machen kann, was man will. Und da haben wir dann in so einem Sommer relativ spontan aus dem Bauch heraus dieses Haus hier entdeckt, haben das angemietet und haben dann so mit anderen Kölnern und Düsseldorfern uns das als Second Home geteilt und haben halt hier Veranstaltungen gemacht, Workshops mit Unternehmen und hatten hier unseren Spielplatz, bis das Bauamt irgendwie auf uns aufmerksam wurde. Oh. Und uns mal eben gesagt hat, ja, was ihr da im Wohngebiet macht, ist aber nicht erlaubt. Entschuldigung.
Okay, weil da Menschen in einem Gebäude sind, oder was war der Grund?
Naja, es gibt da sehr klare Vorschriften in Deutschland, was man wo machen darf, und im Wohngebiet Gewerbe betreiben mit wenigen verfügbaren Parkplätzen ist halt nicht gestattet. Mhm. Wir haben das dann trotzdem noch eine ganze Weile gemacht. So in so einer Grauzone, weil die haben uns dann so ein bisschen Zeit gewährt, damit wir unsere Existenz weiter aufbauen können. Laura war schwanger damals schon. Mhm. Corona kam, unser Modell war hier nicht mehr so richtig tragfähig mit Raumvermietung an Unternehmen. Und wir haben uns in unsere Wohnung nach Köln zurückverkrümelt. Und dort ist dann eine Idee, die ich schon länger hatte, nämlich Triglu, wie, mir wieder in den Sinn gekommen und gedacht, so, das muss ich jetzt nutzen, die Zeit, und setz das um. Hab mir wieder einen Mitgründer gesucht, weil ich alleine nicht wirklich fähig bin, Unternehmen aufzubauen. Ich brauche immer gute Partner. Genau, und seitdem machen wir das und in dem Bereich Innovationsberatung, Kreativität bin ich auch weiterhin unterwegs. Mhm. Verdiene da sozusagen mein Geld und schau mal, was jetzt aus Triglu wird. Gestern haben wir zum Beispiel gepitcht in Oldenburg bei einem Business Angel Treffen.
Okay, also du bist ein sogenannter Serial Entrepreneur, kann man dich so nennen. Würdest du dich auf LinkedIn so bezeichnen?
Nee, da müsste schon die ein oder andere erfolgreiche Gründung so in der Vergangenheit mal dabei gewesen sein, die vertickt worden wäre.
Da dürfte
oder so.
Sich ja niemand so nennen.
Ja, aber alle, die sich aus den Gründen, weil sie einfach Sachen gründen, so nennen, weiß ich nicht.
Ja.
Nee, ich würde mich nicht so nennen, aber es stimmt, ich war nie angestellt, außer da am Institut, wo ich Tilke kennengelernt habe. Mhm. Und bin halt voll in diese Selbstständigkeitsschiene so reingekommen und fand das irgendwie auch immer gut. Also Arbeit hat sich für mich nie wie Arbeit angefühlt, kann ich leider so sagen.
Was ist das denn für ein Traum?
Jetzt, das ist da echt musst romantisch.
So gleich. Ja. Musst, also es ist ja, du scheinst ja so ein Kaleidoskop an Ideen in diesem Hirn zu haben. Da kommen ja 1000 Sachen raus. Ich habe 1000 Fragen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Till. Ich meine, ihr habt dich auch schon ewig gesehen. Ich schmeiß mal eine kurze Frage rein und dann darfst du loslegen. Wie kommst du auf diese ganzen Namen? Was ist denn los?
Du meinst Naupau, Sinfritz, Nufari.
Ja, was ist da los?
Innovation Radicals.
Ja, es hört sich an,
es liegt alles total auf der Hand.
Es hört sich an, wie die Leute, die in deinem Projekt dort Kinder bekommen, die geben ihren Menschenkindern diese Namen.
Naja, also Naming ist immer was total Schwieriges, finde ich, für eigene Projekte. Für so Kundenprojekte war das früher immer, hat mir mega Spaß gemacht. Für die eigenen Projekte fand ich es immer schwierig, außer bei Triglu. Mhm. Triglu ist uns so in den Schoß gefallen. Und da damals, es war ja jetzt vor 2 Jahren, eine so kurze Domain noch frei war, also triglu.com und .de war frei, das musste man dann machen. Vielleicht sage ich mal, was Triglu ist, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Mhm. Ein Höhlenbauset für Kinder, was aus Dreiecken besteht, die man mit Holzverbindern zusammensteckt. Und dann können quasi die Kinder ihre ganz eigenen Höhlen daraus entwickeln, weil die Dreiecke aus Karton sind, aus Schwerlastpappe. Und das kann man dann bemalen, Türen reinschneiden. Kann man halt das Spaceship draus machen oder die Pyramide oder die Detektivhöhle oder.
Oder das Iglu.
Das Iglu wäre so das naheliegendste, genau. Also ein Iglu aus Dreiecken. Mhm.
Googelt es mal, Leute. Also, ne, das muss man echt mal einfach. Googelt eh mal den Matthias und dann googelt auch mal Triglu.
Ich google das ja auch mal nebenher.
Ja. Das Problem ist, der Matthias hat natürlich jetzt Themen aufgemacht, noch und nöcher. Also irgendwie Gründung, Innovation, eigene Egos, die im Weg stehen, auch spannend. Und von daher haben wir jede Menge Themen, aber wir haben uns überlegt, wir würden gerne über das Thema sprechen. Wie baut man denn Produkte für Kinder? Also wir würden gerne in das Triglu-Thema, also in das Triglu quasi reinklettern und mal verstehen, wie baut man eigentlich Produkte für Kinder? Ich spreche da auch aus einer gewissen Betroffenheit. Ich habe ja auch so ein Kind hier rumhüpfen, beziehungsweise hoffentlich gerade schlafen. Und ich glaube, diese Kundengruppe war noch nicht so gut vertreten bei den Abteilungsleitern der Liebe, oder?
Wir werden selten beauftragt von Kindern. Das ist
von Kindern, ja. Ja, selten. Also vielleicht mal die Einstiegsfrage, wie macht man das?
Eigentlich so, wie man jedes Produkt entwickelt, würde ich sagen. Man hat.
Ach, dein Podcast zu Ende, danke.
Ciao zusammen, war nett.
Man steigt an einem bestimmten Punkt im Designprozess ein. Also wenn man jetzt sich mal so einen klassischen Design-Thinking-Prozess vorstellt, sind wir mit einer Idee eingestiegen. Also klassischerweise würde man ja irgendwo am Anfang einsteigen und ein Problem einer Kundengruppe haben. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Ich bin leider nicht sozusagen in der Corona-Verzweiflung, saß ich nicht zu Hause und mein Sohn hatte nichts außer einer Decke und einen Stuhl und ich habe mir gedacht, das müsste besser gehen.
Das ist aber eine geile Story. Das ist eigentlich die Pitch-Story. Ja.
Die nutzen wir auch im Pitch, aber eigentlich war es so, dass ich mir über Tiny-Häuser Die fand ich spannend und bin auf sogenannte Dome Homes gestoßen. Und das sind so kuppelartige Häuser, die auch so aus so Dreiecken zusammengebaut sind. Und die hatten so eine ganz gemütliche Anmutung. Und irgendwie keine Ahnung, warum dann, das ist, Kreativität ist schwer zu erklären, wie dann so die Dinge zusammenkommen, die Puzzleteile, kam irgendwie die Idee, ach, das für Kinder und mit immer wechselnden sozusagen Außen, mit einer immer wechselnden Außenhaut, immer wieder so flexibel zusammengebaut, das wäre doch eine coole Sache. Und die Idee habe ich dann relativ lange geparkt. Aber mit guten Ideen ist es auf jeden Fall so, die gehen nicht weg, die bleiben irgendwo im Hinterkopf und nisten sich da ein und suchen sich dann ihre Zeit.
So wie es im Blonden wird.
Genau. Und deswegen kam dann irgendwann die Triglu-Zeit und wir haben halt mit der Idee angefangen. Wir haben auch mit kleinen Prototypen angefangen, da rumzubasteln, mit Zahnstochern, Knete, kleinen Pappsachen, so Mini-Prototypen gebaut, um überhaupt erstmal Geometrie wieder zu verstehen. Das war ganz interessant, weil hatte man ja in der Schule irgendwie mit zu tun, aber sich jetzt irgendwelche 3D-Gebilde vorzustellen und wie kann man die gut zusammenstecken und was, welche Form ist dann am Ende des Tages sozusagen das Ideale, das mussten wir damals erstmal verstehen. Ich habe erstmal einen Bekannten aus unserem Naupau-Netzwerk kontaktiert, von dem ich abgespeichert hatte. Der ist so ein Spiele-Fan. Und den habe ich einfach angehauen und gefragt, ob er da Bock drauf hatte. Und er hatte Bock drauf. Und dann haben wir da angefangen und haben zwei Produktdesigner aus Köln ausfindig gemacht, Birkan und Jonas. Gerade frisch aus dem Designstudium. Haben sich auch selbstständig gemacht und machen eher so Möbeldesign, aber die haben damals auch Bock gehabt auf das Projekt und haben dann mit uns Prototypen entwickelt für diese Verbinder und die Formen und so weiter. Und dann hatten wir irgendwann eine erste Lösung, die wir toll fanden und haben die vertestet mit Familien. Wir haben dann einfach Familien quasi Testpakete geschickt und die sollten uns dann Feedback geben. Und dann kam relativ schnell als Feedback: Das ist eine blöde Lösung. Also die Idee ist gut, aber das kriegt ja keiner aufgebaut, nicht mal die Eltern.
Also wie bei Ikea.
Die erste Version, diese Dreiecke miteinander zu verbinden, war mit so kleinen Schaumstoffwürstchen, die man da so in so ein Loch reinpult und dann halten die das so zusammen. Aber da gab es halt das Problem, wenn diese Röllchen zu weich waren, dann hält es halt nicht gut. Und wenn sie zu hart waren, dann kriegt man sie halt nicht rein. Genau, und dann haben wir halt gesagt, okay, nächste Iteration, neue Lösungen, haben weitere Verbinder getestet und entwickelt und kamen dann irgendwann auf so eine ganz einfache, man steckt wie so eine Art Chip zwischen zwei von diesen Dreiecken, dreht es einmal und dann ist es fest. Aber irgendwann hat man eine gute Lösung und haben dann eine Crowdfunding-Kampagne vorbereitet.
Also du hast gesagt, es ging mit Design Thinking los, dann hat man das iteriert, hat man an echten Kunden vertestet, dann ging die Marketingmaschine los und so weiter. Ne? Alles sozusagen mit ganz vielen Lernen verbunden. Ich würde nochmal gerne an den Anfang gehen. Also ich kenne das mit Kindern so, dass sie eigentlich nichts brauchen. Die sind eigentlich glücklich mit jedem Scheiß.
Die haben keine Probleme.
Ja, nee, denen geht's einfach irgendwie gut. Ja, die fallen hin, brechen sich den Schädel und dann am nächsten Tag ist alles wieder gut. Und vor allem können die aus allem Spielzeug machen. Und dann frage ich mich, welches Bedürfnis deckst du denn eigentlich? Also was ist dir dein eigenes Bedürfnis vielleicht auch dahinter?
Und da sind ja jetzt schon wieder ganz viele Themen in dieser einen Frage drin. auch sehr kontroverse Fragen, weil als wir uns mit diesen ganzen Themen beschäftigt haben, ja auch wegen unserem Sohn, denkt man natürlich, ja, spielzeugfrei ist doch eine super Sache. Hier Stock und Stein muss reichen, dann die Kreativität und Fantasie macht den Rest. Jetzt hat er auch wieder ein Zimmer mit haufenweise Duplo und Lego und Prio-Eisenbahn und was weiß ich alles. Passiert irgendwie, auch wenn man dafür eigentlich so ein bisschen ein Bewusstsein hat. Warum habe ich das trotzdem entwickelt? Ich fand, Höhle bauen ist halt so ein archaisches Thema, was irgendwie in jeder Kinderzeit mindestens einmal irgendwie aufkommt. Und bei mir kam das damals so in so regelmäßigen Abständen immer wieder mal, war das mal so Thema. Wir hatten auch so ein Papphaus von IKEA, das wurde dann halt mal für eine Woche vom Dachboden geholt und dann ist es wieder ein halbes Jahr verschwunden, aber dann kam es wieder runter. Also es ist halt sowas, es zieht sich so durch. Mhm. Und ein so ein kleiner Ego-Antriebspunkt war auch für das Thema Bude bauen, gibt es halt nicht das Bobby-Car, was jeder kennt. Also es gibt keine Love-Brand, keine Marke, die für das coole Höhlenbauen steht. Und das war auch schon so ein kleiner Antrieb, das vielleicht zu werden.
Okay, das Triglo, das nächste Tempo wird, das ist der nächste Uhu.
Höhle bauen ist gleich Triglo, das ist das Ziel, ja.
Also das schlummert ja dann schon ein richtiger Entrepreneur in dem.
Ja. So der kreative Part vor allem, ne, irgendwie was Neues entwickeln, das fällt mir halt leicht. Und vielleicht auch so diese Naivität, die man da auch ein Stück weit braucht, einfach zu sagen, ach, ich mach's mal.
Okay, eine gute Höhle weiß sogar der gute alte Platon zu schätzen, aber wenn du jetzt Spielzeug für Kinder entwickelst,
hast du es geschafft, ihn auch noch zu droppen.
Du kannst ja nicht nur auf die Kinder abzielen, du musst ja auch die Eltern eigentlich im Blick haben. Also du hast ja so eine Zweiteilung der Zielgruppe. War das irgendwie in eurem Entwicklungsprozess präsent?
Ja, ein Stück weit. Also wenn ihr euch das Triglo jetzt mal angeschaut habt, es ist schon auch schick. Also man kann es auch mal im Wohnzimmer stehen lassen und so ein bisschen so eine kleine Show auf Komponente, wenn die Nachbarn kommen. Es spielt schon auch eine Rolle.
Ja.
Genau. Naja, man muss ja auch ein bisschen was bieten. Und es ist halt, naja, auch für die pädagogisch wertvoll ausgerichteten Eltern ist es ja ein Spielzeug, was freies Spiel und Kreativität fördert. Insofern auch nicht schlecht. Okay, wurde also uns von Expertinnen bestätigt.
Also von Kindern.
Und Erwachsenen, Pädagoginnen, Motopädinnen, Psychologinnen.
Motopädin hast du erfunden, oder?
Das kannte ich auch noch nicht bis dahin, aber die gibt es tatsächlich.
Okay, und die machen was mit Motorik, nehme ich an.
Genau, und die Großeltern, nicht zu vergessen.
Ach, na klar.
Die wollen mal ein Highlight bieten. Ne? Die können das dann schnell aufbauen, wenn die Enkel vorbeikommen. Cooles Highlight, wieder wegpacken, wenn sie weg sind. Und das Sofa damit, fertig.
Mhm. War es das erste physische Produkt, was du entwickelt hast?
Jein, ich war beteiligt bei einem Design Thinking Raum. Das waren so Raumelemente, die man halt aufstellen konnte. Aber eigentlich ja. Also so mein eigenes physisches Produkt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damals noch die App mitbekommen hast bei Nufari.
Nee, ich glaube nicht.
Da habe ich gelernt, mit dem ersten Prototypen in den Markt zu gehen, ganz schlecht. Mhm. Sehr teuer.
Mhm. Also ich bin immer noch auch hängen geblieben, dass du eben sagtest, du warst eigentlich nur als Hiwi mal angestellt. Und alles andere machst du seither in Freiberuflichkeit oder in Gründung.
Mhm.
Woher kommt das alles? Also die allermeisten sagen ja, okay, ich habe jetzt studiert, jetzt muss ich erstmal irgendwo was lernen, irgendwo mich beweisen vielleicht auch. Und du gehst einfach Vollgas in die Freiberuflichkeit und weißt einfach, was zu tun ist.
Ich würde es auch wieder eher so aus der naiven Brille, ich habe mich nie so mit meiner Zukunft beschäftigt und bin dann so in die Sachen reingestolpert. Also mit dem Alex damals in Aachen war es halt spannend. Ich hatte ja den Hiwi-Job und noch ein Studium und nebenher so ein Experiment starten, hat ja nicht wehgetan, war jetzt kein Risiko. Also es war auch ein sehr sanfter Einstieg so in dieses ganze Selbstständigkeitsthema. Aber dann hat es halt irgendwann funktioniert und konnte mir dann auch nichts anderes mehr vorstellen. Zudem habe ich ja auch dann oft in Beratungsprojekten, vor allem dann später mit den Innovationsthemen, Einblicke in die Corporate-Welt bekommen und war da jetzt nicht wahnsinnig neidisch drauf. Also manchmal schon, ne, weil die haben natürlich auch andere Ressourcen und Budgets und so teilweise, aber dafür...
Den Pfad hast du sozusagen Till lieber überlassen, ne?
Ja, da haben sich unsere Wege getrennt offensichtlich.
Der sogenannte Karriere-Till.
Okay, aber dann könnte man ja sagen, okay, du hast jetzt nicht so in die Zukunft geguckt, es ist irgendwie passiert. Aber da gehört ja schon trotzdem neben der Naivität auch Mut dazu, die Dinge einfach zu machen.
Ich bin ein sehr lustgetriebener Mensch und kann nur Sachen machen, auf die ich wirklich Bock habe. Und deswegen ist das immer so von einer Sache, die mir Spaß macht, in die nächste stolpern. Auch ein Stück weit. Mut, weiß nicht. Was soll passieren?
Finanzielle Ängste, existenzielle Ängste, Sinnängste, Eltern, die Druck machen. Die Frau bekommt ein Kind.
Eltern haben das nie verstanden.
Ah ja.
Und als das Kind kam, lief das ja schon so ein paar Jahre, dass es auch, wir hatten auch schwere Zeiten. Also bei Nufari am Anfang, wenn man dann, was weiß ich, Mitte, Ende 20 war und dann immer mal so bei minus 30.000 Euro auf dem Firmenkonto herumkrebste, das war auch nicht so schön. Ich muss aber auch sagen, dass diese härteren Themen habe ich immer gerne meinen Geschäftspartnern überlassen.
Deswegen immer mit Partner.
Ich weiß auf jeden Fall, dass der Alex damals auch irgendwelche Herzprobleme hatte, mal zwischendurch. vielen Dank, lieber Alex, falls du das jemals hörst, dass du das damals gemacht hast. Und ja, ich durfte sozusagen der gute Laune Ideen Clown sein und habe die schwereren finanziellen Ängste den anderen überlassen. Ja.
Also ich nehme mal Anschluss bei dem, was Robin sagt. Irgendwie, du hast gegründet, eins nach dem anderen, und hast auch echt einen Weg hinter dir und hast diesen Mut, den ich zumindest jetzt mal interpretiere, und bist aber einfach meinem Empfinden total bescheiden dabei. Also andere würden sich irgendwie ihr LinkedIn vollkleistern, sag ich mal so, was sie für geile Hengste sind. Und ich nehme dich hier bitte auch, ja. Mhm. Und ich nehme dich jetzt wahnsinnig bescheiden war, und gleichzeitig hast du beim Intro gesagt, bei Innovation Radicals sind einige Egos im Weg gewesen, auch deines. Also das irritiert mich so in dem Kontext. Wie schaffst du es dann heute, dass dieses Ego bei Triglo nicht im Weg ist?
Das weiß ich nicht, ob das komplett weg ist, aber ich habe mich nach dieser, ich nenne es immer gerne so in der Retrospektive, die höher, schneller, weiter Zeit, als wir da bei Innovation Radicals, haben wir irgendwann so ein bisschen die Bodenhaftung verloren, ne? Weil wir echt in wahnsinnig kurzer Zeit krasse Projekte gemacht haben, rund um die Welt quasi Innovationsworkshops gemacht haben. Ne? So ein toller, großer Kunde nach dem nächsten. Naja, ich hab mir genau dann diese Frage gestellt, kann es das sein? Also ist dieses höher, schneller, weiter, ist das eine gute Sache? Und habe halt damals da so ein bisschen die Reißleine gezogen und habe festgestellt, nee, das ist es nicht. Hab dann so ein bisschen mehr verstanden, dass das im Hier und Jetzt Leben eigentlich eine gute Sache ist. Ich glaube, ein Ego gehört auch irgendwo dazu, solange es einem bewusst ist und solange man sich nicht davon so mitreißen lässt. Kann es auch hilfreich sein. Also ich glaube, bei einem Pitch ein gewisses Ego zu haben, schadet jetzt nicht unbedingt. Aber es schadet vielleicht in Verhandlungen oder so, wenn man dann so nur seinen eigenen Vorteil und damit keine nachhaltigen Partnerschaften aufbaut.
Ja, dann kommt der nächste Partner. Hauptsache, der kümmert sich um die Zahlen. Aber vielleicht kann man ja damit das Ganze nochmal abrunden. Also du sagst, beim Pitchen ist ein Ego eigentlich ganz hilfreich. Gibt es in dieser Welt des Gründens und des Entrepreneurships noch irgendwo was, wo du sagst, ja, eigentlich da hilft das schon, ein bisschen ein Ego zu haben?
Es hilft vielleicht am Anfang, aber ich glaube, langfristig hilft es nicht. Weil man sich dann halt davon beherrschen lässt, vielleicht in bestimmten Punkten, und eben gar nicht man selbst ist. Sondern so eine überzeichnete Version.
Es bleibt der bescheidene Boss.
Es ist und bleibt der bescheidene Boss. Dann würde ich sagen, also es war ja schon wieder eine unfassbare Bandbreite. Ich weiß gar nicht, was ist so der Tenor, was ist ein Begriff, der euch einfällt, über den wir jetzt die lustige Musik-Challenge, aka die Office-Punchline, die Punchline fürs Office, suchen können.
Matze, irgendwelche Vorschläge für ein Thema?
Höhlen?
Höhlen. Wow. Hallöchen, das nehmen wir doch einfach.
Okay.
Könnte auch in der Hip-Hop-Welt.
Ja, da findet sich was. Da sind einige Höhlenmenschen dabei. Wir gehen jetzt erstmal auf genius.com und da suchen wir uns eine Punchline zum Thema Höhle und sehen uns gleich wieder. Du hast auch was, sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir an und bevor wir es vergessen und ich später wieder auf den Deckel bekomme, gehen jetzt erstmal Shoutouts an Summer, den Hammer, den Killer, den Chief. Ja, entschuldige mal.
Das war knapp.
Das war mal wieder knapp. Naja, aber ja. ich hab nur so gemacht. Ich hab's hier ganz.
Es hätte vom Gensinator auf die Mütze gegeben hier, wenn der ausgenüchtert hat.
Und ich würde sagen, wir lassen den Gast beenden. Till, möchtest du einfach anfangen? Dann komme ich und dann.
Oh ja.
Matthias.
Jetzt muss ich hier auch noch super schlecht Berliner Akzent nachmachen.
Also, okay.
Und ich rappen lassen, weil ich probier's mit dem Berliner Akzent. Ich zahl doch keine Miete, Alter. Ich leb hier in der Höhle. Für die Zukunft sehe ich schwarz. Schwarz wie meine Zähne. Hey, das geht ab. Ab wie Mene Bene.
Okay. Also einer, der Berlinert und sich selbst auf die Schippe nimmt.
Mhm. Wie hieß der hier? Ach, ich kenne nur einen.
Also Sido ist es nicht.
Sido. Also es besteht eine kleine bis größere Verbindung zu diesem Podcast.
Ach so. Es ist einer von diesen der durch die Tür geher Song von KIZ.
Ja, ist KIZ auf jeden Fall.
Ja. Ja, der durch die Tür geht, der durch den Ladenschmeißer. Es gibt immer so einen komischen Song auf dem Album.
Also es heißt Raus aus dem Amt.
Ach, Raus aus dem Amt.
Ja,
rein in die Bar.
Track 5 auf Urlaub fürs Gehirn.
Mhm.
Ja, und worum geht das? Ich zahle auch keine Miete, Alter. Ich lebe hier in der Höhle. Also ist natürlich klar, aus Matthias ist quasi, wie nennt man es, biografisch, ne? Also aus Matthias. Klar. Ja, zahlt keine Miete, lebt in seiner Höhle. Für die Zukunft sehe ich schwarz, schwarz wie meine Zähne. Das ist natürlich nicht Pessimismus, ist nicht Matthias Style, sondern ist einfach, Zukunft sehe ich nicht. Ist auch irrelevant. Ich habe einfach die Augen zu, ich lebe im Hier und Jetzt. So, das ist, ich bin hier. Und dann der letzte, hey, das geht ab wie meine Bene. Also trotzdem geht der bescheidene Boss einfach mega ab. Also er lebt im Hier und Jetzt, ist bescheiden, lebt in seiner Höhle, zahlt keine Miete, aber es geht ab. Der ist einfach unterwegs, der Matthias. Also es ist einfach biografisch von Matthias eigentlich ein Rap-Song.
Es ist eigentlich die Moral der Geschichte, ist ja eigentlich im Hier und Jetzt leben, hier und da mal das Ego vielleicht von der Leine lassen, aber ansonsten bescheiden bleiben und dann ist man gesund und erfolgreich.
Und hat schwarze Zähne.
Das wollen KIZ uns eigentlich sagen.
Ja.
Okay.
Ja.
Matthias zeigt übrigens gerade seine blitzweißen Zähne.
Blitzweiß.
Wie
hier so ein Blitze Filter, halt so die sind eigentlich schwarz.
So, ich würde sagen, vielen Dank, Till, für diese wunderschöne Punchline. Schauen wir uns natürlich auch an KIZ an dieser Stelle, die natürlich mit unter namensgebend sind für den Titel dieses Podcasts. Meine Punchline geht wie folgt. Zurück in der Höhle, Siegfried der Drachentöter. Dieser Beat hier macht aus mir einen Straßenköter. Ich glaube noch immer an die Macht der Wörter. Manche können Frieden bringen und andere machen Mörder.
Boah.
Wow.
Wow. Es ist deep.
Es ist ein deeper Interpret.
Klingt vielleicht so nach Curse oder so.
Ah, Curse ist auch beliebt in diesem Podcast. Ich weiß, der ist es nicht, weil von den Wortwitzen oder Wort... Aber ich habe an Dendemann gedacht, aber es ist auch nicht, oder?
Zeitgenosse und wenn mich nicht alles täuscht, so gleich Stadt oder so? Da bin ich nicht ganz sicher.
Wow, tu mal mit deinen Städten.
Ach so, nee, das darf ich nicht. Nee. Leute, ihr kennt ihn. Ja, ich würde sagen, er hat sogar Ähnlichkeit mit dir, Matthias. Ja? Ist auch so eine Art, ist eigentlich der Jesus im Deutschrap auch so.
Ja? Ist das denn hier Max Herre oder was?
Ja, genau. Geht doch.
Ach, guck mal.
Guck mal.
Stuttgarter.
Nice.
So, Leute, was will uns jetzt eigentlich Max Herre mit dieser Punchline sagen? So, zurück in der Höhle, Siegfried der Drachentöter, auch hier. irgendwie, als hätte sich die Deutschrap-Landschaft ja verschworen und alle hätten irgendwie einen Song über dich gemacht, Matthias. Damit bist natürlich du gemeint, als Siegfried der Drachentöter kommt jetzt endlich zurück in sein letztes Projekt, in die Höhle. Dieser Beat hier macht aus mir einen Straßenköter, also der Beat, das meint natürlich im übertragenen Sinne dieses Projekt, ja, Triglu, macht aus dir einen Straßenköter und damit natürlich nicht irgendwas Räudiges gemeint, nein, sondern die Bescheidenheit holt das aus dir raus. Ja. Nach jahrelang, ja, so eigentlich Kanye-Momenten, ne? Höher, schneller, weiter, hast du gesagt, am Zenit der Macht kommst du zurück in die Höhle und weißt jetzt, was dir tatsächlich wichtig ist im Leben. Ich glaube noch immer an die Macht der Wörter, ne? Das haben wir ja gemerkt, ein großes Händchen für kreative Wortfindung. Und manche können Frieden bringen, andere machen Mörder. Das ist sozusagen dieser Blick zurück in die Vergangenheit, dass auch hier und da mal Egos aneinanderraten können, Worte ausgetauscht werden. Und genau, und manche Dinge sterben dann tatsächlich. Ne? Das ist auch das Leben, ja, stimmt, möchte Max Herre eigentlich dazu sagen.
Ja, sehr schön.
Matthias, möchtest du fulminant abschließen?
Bow, wow, wow, yippie, yo, yippie, yippie, yeah. Bow, wow, wow, yippie, yo, yippie, yay. Bau dir eine große, bau dir eine kleine, bau dir eine chaotische, bau dir eine feine, bau dir eine hässliche, bau dir eine schöne, bau dir wieder mal eine Höhle.
Ja, das ist ganz klar Lil Bow Wow.
Seine deutsche Platte, genau.
Erzähl, wahrscheinlich weißt du das besser als ich.
Ich vermute, es ist so Kindermusik.
Ach so. Ach. Nee, ist das nicht dieser, dieser Berliner Kinderrapper, der in so einem Rhinoceros-Kostüm steckt? Serafinale hieß der früher als normaler Rapper und jetzt macht er so Kinderrap.
Ich hab keinen Plan. Aber wenn es dich, was für ein Genre ist, dann, wenn du sagst, ist kein Hip-Hop,
das, wo sind wir da unterwegs? Auflösen?
Ja, sehr gerne.
Deine Freunde heißen die. Die Platte heißt Fürs Internet reicht's, glaube ich. Wow. Und das Lied Wir bauen eine Höhle.
Genau. Matthias, sag doch mal, was ist da los? Also die meinen ja offensichtlich nicht einfach so eine Höhle, die meinen ja schon irgendwie...
Ja, das schon ist super, super deep auf jeden Fall, ganz klar. muss man jetzt einmal um die Ecke, dann nochmal um die Ecke und dann nochmal um die Ecke, damit man wieder vorne steht. Also bau, wow, wow, yippie, yo, yippie, yay. Das sollte so eine Grundeinstellung sein bei allem, was man macht, ja, würde ich sagen. Was soll schon passieren, ne? Wenn man das im Geiste immer... auch in den ernstesten Situationen sich vorsingt, dann,
ja.
dann passt es schon. Bau dir eine große, bau dir eine kleine, eine Unternehmung, also ob groß oder klein, Hauptsache Herz drin, ganz klar. Bau dir eine chaotische, bau dir eine feine. Bei mir war da immer sehr viel Chaotisches mit an Bord, aber auch ganz feinfühlige, empathische Momente. Bau dir eine hässliche, bau dir eine schöne. Ja, das ist dann vielleicht so der kurze Abgrund, ne, dass man auch manchmal dann Entscheidungen trifft, da wird es dann hässlich. Und dann aber auch wieder, kann es danach auch wieder schön werden. Und das Wichtigste ist, dass man einfach mal wieder spielt und sich einen Platz schafft, in diesem Fall eine Höhle, in der man sich wohlfühlt.
Wieder spielen lernen. Matthias, vielen Dank dafür. Auch hier wieder die Bürolandschaft bereichert. Till, ich würde mich an dieser Stelle einfach mal bei dir bedanken, dass du uns die Ehre erwiesen hast. Ja, ich wäre sonst hier alleine gewesen an diesem Karnevalstag, dass du extra hergekommen bist, ja, um mitzumoderieren. Vielen Dank dafür. Matthias, auch dir ein gebührender Dank, dass du mit all den Projekten auch nochmal die Zeit gefunden hast, hier ein bisschen uns zu erklären, wie man eigentlich, ja, ich habe schon wieder fast Serial Entrepreneur gesagt, wie man in regelmäßigen Abständen Ideen zum Leben erweckt. Und bevor, Matthias, du gleich die letzten Worte hast, würde ich dir einfach nochmal das Wort überreichen, mein lieber Till.
Ach, tatsächlich. Ja, dann ich mach's kurz. Der Dank geht zurück. Also vielen Dank, dass ich Gastgeber sein durfte und vielen Dank, Matthias, dass du als Gast hier warst und wir diesen 3 Jahre überfälligen Podcast aufnehmen konnten. Und dann die letzten Worte sind deine, Matthias.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über meine Herzensthemen und gerade das aktuellste Herzensthema quasi sprechen durfte. Ein bisschen Reichweite und Werbung abgreifen konnte, hoffe ich. Neben den schönen Themen natürlich. Darf ich auch noch so eine Werbung machen für einen anderen Podcast?
Du darfst alles machen.
Genau, wenn jemand Lust bekommen hat, Naupower war jetzt heute nicht Thema, aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Projekt. Und wenn ihr die Leute kennenlernen wollt hinter Naupower, wir haben da auch einen ganz witzigen Podcast, der heißt Schokolade fürs Ohr. Da laden wir immer Gäste aus quasi aus unserem Konnektiv ein. Kann man mal reinhören, wenn man da jetzt Interesse gefunden hat.